Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, dass da jemand gekommen ist und hat Ihnen einen Auftrag gegeben. Und Sie haben überlegt und haben nachgefragt und es hat sich herausgestellt, das war keine Alltagstätigkeit, die da von Ihnen verlangt wurde, sondern das war sehr viel. Und Sie haben Ihre Kräfte eingeschätzt und haben gedacht und es dann auch gesagt, das ist mir alles eine Nummer viel zu groß. Vielleicht soll da jemand aufsteigen. Soll jemand eine neue Stelle in seinem Beruf bekommen. Und dazu gehören Leitungsaufgaben. Dazu gehört auch ein höheres Maß an Verantwortung. Und dazu gehört auch ein größerer Zeitaufwand. Und vielleicht ist damit sogar noch verbunden, dass man von zu Hause längere Zeit fort ist. Und man überlegt und weiß, dass das sehr viel mehr Zeit kostet und das ist Zeit, die irgendwo eingespart werden muss, vielleicht bei der Familie. Und dann steht man vor der Entscheidung, was soll ich tun? Und dann braucht es möglicherweise ganz viel Vernunft und Mut, um zu sagen, das ist mir eine Nummer zu groß. Es muss so ungefähr im Jahre 1962 im Frühjahr gewesen sein. Da kam der Pastor, der damalige Pastor der Gemeinde zu mir und sagte, Herr Bartels, der Diakon hat uns verlassen, der hat bisher die Orgel gespielt. Ich habe gehört, Sie können Orgel spielen. Da musste ich ihm sagen, Herr Pastor, so sagte man das damals noch, Herr Pastor, Sie müssen sich mächtig verhört haben. Ich kann nicht Orgel spielen. Ich kann nicht mal richtig Klavier spielen. Ich habe so als Jugendlicher nach Gehör ein bisschen Klavier gespielt. Aber Organistendienst in einer Gemeinde, das ist mir eine Nummer. Das ist viele Nummern zu groß. Wie daraus dann später doch noch so was wie ein aushilfsmäßiger Organistendienst geworden ist, das ist eine lange Geschichte, die sparen wir uns heute mal. Wir gucken ins Alte Testament und da steht der Bibeltext für den heutigen Tag. Und da geht es um einen Auftrag, auch um einen Auftrag, aber einen viel, viel größer formatigen als den Organistendienst in der Heslinger Gemeinde. Hören Sie mal zu. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus der Ägypter Hand. Und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. So geh du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du die Israeliten aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Soweit diese Bibelstelle aus dem zweiten Buch Mose. Mose bei einem midianitischen Priester in Diensten. Wie kann so etwas angehen? Mose, der Jude, wie kommt er dahin? Eine lange und sehr spannende Geschichte. Ich will mal kurz versuchen, so in einem Abriss darzustellen, wie es dazu gekommen ist. Dadurch, dass die älteren Söhne von Jakob ihren Bruder Josef, auf den sie neidisch waren, als Sklaven nach Ägypten verkauft haben, ist viel später die Familie von Jakob nach Ägypten gekommen. Und dort haben sie sich vermehrt, so sehr, dass der Pharao befürchtete, sie könnten ihm irgendwann mal gefährlich werden. Und dann hat er diese Israeliten in eine Arbeit geschickt, die sehr, sehr mühsam und belastend war. Das war die Arbeit der Ziegelherstellung. Mose war eigentlich der Sohn eines israelitischen Ehepaares, aber Gott hatte es so gefügt, dass er von der Pharaonentochter adoptiert und aufgezogen und erzogen worden war. Aber dass das hebräische Blut noch in seinen Adern schwoll, das wurde an einem Vorkommnis deutlich. Da war nämlich Mose zu den Israeliten gegangen, da wo sie Ziegel formen mussten, und hatte gesehen, wie ein ägyptischer Aufseher einen israelitischen Sklaven brutal schlug. Das empörte Mose derartig, dass er den ägyptischen Aufseher erschlug, nachdem er sich umgeguckt hatte und niemanden gesehen hatte, der ihn dabei beobachtet hatte. Am nächsten Tag ging Mose wieder dorthin und da stritten sich gerade zwei Juden. Und da sagte er zu dem einen, der auf den anderen einschlug: Warum schlägst du den? Der gehört doch auch zu deinem Volk. Daraufhin sagte der Angesprochene: Was geht dich das an? Oder willst du mich auch umbringen, so wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Da merkte Mose, dass das bekannt geworden war. Und so wurde es auch dem Pharao bekannt. Und der wollte ihn hinrichten lassen. Und das kriegte Mose mit und dann machte er sich auf die Flucht. Und dabei kam er in dieses Land Midian. Midian liegt südlich vom Toten Meer, also etwa so um den Golf von Akaba herum, also im südlichen Teil vom heutigen Jordanien. Und als er dorthin kam, sah er an einer Wasserstelle eine Gruppe von jungen Frauen, Hirtinnen, midianitischen Hirtinnen, die ihr Viehzeug, ihre Ziegen und Schafe tränken wollten, und dabei half er ihnen. Zum Dank dafür lud der Vater von diesen jungen Frauen Mose ein, bei ihm Gast zu sein. Und da entdeckte Mose eine junge Frau, die zu ihm passte. Er verliebte sich, sie heirateten, sie bekamen einen Sohn und Mose wurde fortan Viehhirte in Midian. Viele Jahre vergingen. Und Dann kam das, was ich gerade eben vorgelesen habe, diese Begegnung Moses mit dem Dornbusch. In Ägypten war es noch so wie zu der Zeit des Pharao, der Mose hinrichten lassen wollte. Der war längst gestorben. Aber die Situation der Israeliten war noch genauso schrecklich. Und sie hatten sich betend an Gott gewandt. Und Gott hatte das Gebet gehört, aber nicht erhört. Viele Jahre lang, Jahrzehnte lang. Nichts war passiert. Aber jetzt kam Bewegung in die Sache. Bewegung, von der die Israeliten in Ägypten noch keine Ahnung hatten. Denn das passierte fernab in Midian. Da hatte Gott einen Auftrag gegeben an Mose. Wenn jemand einen Auftrag übernehmen soll, dann muss der möglich davon überzeugt sein oder überzeugt werden, dass das ein sinnvoller, ein guter Auftrag ist. Heutzutage passiert das, indem man jemandem eine Gehaltserhöhung anbietet oder indem man ihm eine Aufgabe stellt, die eine besondere Herausforderung bietet oder durch eine besondere Autorität, die der Auftraggeber hat, der man einfach folgen muss. So ähnlich war das hier bei Mose. Gott hatte seine Autorität und seine Majestät und Macht bewiesen durch dieses besondere Wunder. Dieser Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und zu diesem Wunder, zu dieser Größenordnung eines Wunders passte dann auch die Größenordnung des Auftrags, nämlich das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Wenn man ein Volk aus einer sklavischen Gefangenschaft befreien wollte, dann musste man mit den Machthabern verhandeln. Und dazu brauchte man gute Argumente. Und über die verfügte Mose nicht. Der war Hirte gewesen, jahrzehntelang. Dabei hatte der das Argumentieren völlig verlernt. Und außerdem, der ägyptische Pharao war ein mächtiger Herrscher, der über ein großes Land herrschte. Und er, Mose, sollte diesem mächtigen Herrscher entgegentreten. Da konnte Mose nur sagen, wer bin ich denn? Und schließlich musste er ja auch noch das Volk Israel davon überzeugen, dass er derjenige war, der den Auftrag hatte, es aus diesem Land herauszuführen. Wie würden die denn reagieren, wenn er ihnen sagen würde, ich habe den Auftrag, euch in ein gutes Land zu führen? Da würden die doch sagen, wer hat dich denn beauftragt? Und was sollte er dann sagen? Ich werde sein, der ich sein werde, hat mich beauftragt. Da würden die Israeliten doch an die Stirn tippen und sagen, Mose, spinnst du? Ich werde sein, der ich sein werde. Das kann doch jeder von uns genauso sagen. Ich werde sein, wie ich sein werde. Heute noch so, morgen so wie heute. Aber Gott hatte Mose Hilfe zugesagt. Und dass dieses Ich werde sein, der ich sein werde, eben nicht so profan klingt oder ist, wie es klingt, das musste Gottes Geist bewirken. Denn ich werde sein, der ich sein werde, das bedeutet ja viel mehr. Das bedeutet, ich werde auch in Zukunft noch da sein. Und ich werde da der gleiche sein, der ich immer gewesen bin und der ich jetzt bin. Und ein solches Wesen, das kann eigentlich nur Gott sein. Ein Wesen, das zeitlos ist, das unsterblich ist, das absolut souverän ist und das ewig lebt. Ich kann Mose ja so gut verstehen, dass er gesagt hat, wer bin ich? Und wenn man so einen Auftrag bekommt, der einem eigentlich eine Nummer viel zu groß ist, was versucht man dann? Man versucht irgendwie drumherum zu kommen. Und genau so hat Mose das auch versucht. Und die Geschichte, die ich vorgelesen habe, die ist ja mit dem, was ich vorgelesen habe, noch nicht zu Ende. Längst noch nicht zu Ende. Das geht ja im nächsten Kapitel noch weiter. Das Kapitel hat nämlich die Überschrift Moses Einwände. Und dieser Einwand, wer bin ich, das war noch der Schwächste. Das kommt im nächsten Kapitel noch sehr viel massiver. Mose hat noch drei Einwände und Gott wehrt immer diese Einwände ab und begründet seinen Auftrag und bietet ihm Hilfen an. Und das gipfelt dann schließlich darin, dass Mose sagt, such dir doch einen anderen. Aber auch das lässt Gott nicht gelten und schickt ihn nach Ägypten. Spannende Geschichte. Lesen Sie einfach mal nach. Im weiteren, im vierten Kapitel dieses zweiten Buches Mose. Vielleicht habe ich Sie ja ein bisschen neugierig gemacht. Nun sind wir nicht Mose und wir müssen auch kein Volk aus einer Gefangenschaft befreien. Aber dass wir einen Auftrag von Gott bekommen, ich denke, darüber können wir auch nachdenken. Und das haben wir vielleicht auch schon erlebt. Das können ja so ganz kleine und einfache Dinge sein. Da wird einem einfach bewusst, da ist jemand, der braucht eine ganz praktische Hilfe. Und man spürt diesen Auftrag, ich sollte hingehen und ihm oder ihr helfen. Oder jemand anders spürt den Auftrag, ich sollte die Gemeindebriefe verteilen. Oder jemand spürt den Auftrag, ich sollte die Kirche putzen. Oder ein Gemeindehaus. Oder beim Küchendienst bei einer Jugendfreizeit mithelfen oder den Weihnachtsbaum mit aufstellen, der hier alle Weihnachten steht und so weiter. Etwas großformatiger ist es dann schon, wenn man an irgendeiner Stelle direkt in der Gemeinde mitarbeitet, da wo die gute Botschaft von Jesus weitergegeben werden, weitergesagt werden soll. Das Weitersagen geschieht ja an vielen Stellen in der Gemeinde. Und auch da kann man sich einbringen. Vor einiger Zeit ist mir mal bewusst geworden, wie groß eigentlich die Kette sein muss von Leuten, die immer weiter gesagt haben, bis diese Botschaft bei mir angekommen ist. Durch viele Jahrhunderte ist das immer weiter gesagt worden und irgendwann hat diese Botschaft mich erreicht. Und das ist heute noch so. Die Botschaft, das Evangelium lebt vom Weitersagen. Und es ist schön, wenn man dabei selber etwas beitragen kann. Aber vielleicht passiert Ihnen auch das, was mir eben auch immer mal wieder passiert. Da sind wir in einer Gruppe von Menschen, denen christlicher Glaube nicht so wichtig ist wie uns. Vielleicht sind sogar militante Atheisten dabei. Und dann wird gelästert. Vielleicht wird ein schlechter Witz erzählt, schmutziger Witz. Oder es wird über die Kirche gelästert. Oder über den Pastor. Oder es wird sogar ganz direkt Gott gelästert. Und wir spüren, Mensch, da müsste ich eigentlich was sagen. Aber was sage ich denn nun? Im Augenblick fällt mir nichts ein und schwupp ist die Situation schon vorbei. Und jetzt ist es zu spät, jetzt passt es nicht mehr. Gelegenheit verpasst. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Mir ist das schon mehrere Male passiert. Ich weiß nicht, vielleicht Ihnen auch. Das kann einem ja den ganzen Tag über nachschleichen. Aber wie gut, dass wir einen Herrn haben, dem wir unser Versagen und unser Versäumen auch beichten und bekennen können und der uns dann vergibt. Und wie gut, dass wir nachher miteinander das Abendmahl feiern dürfen und dabei erleben dürfen, dass uns Vergebung leiblich zukommt. Was wir aber auch tun können, ist, dass wir beten, dass wir um Vergebung bitten und dass wir bitten können: Herr, schenk mir doch nochmal eine Gelegenheit und schenk mir den Mut dazu, es dann besser zu machen. So ist mir das vor vielen Jahren mal passiert. Wir waren mit einer kleinen Gesellschaft in einem Bus unterwegs und der Busfahrer hatte sein Radio angeschaltet und probierte verschiedene Sender aus. Und dabei kam er auch auf einen Sender, der offensichtlich einen Gottesdienst übertrug. Aber ich kam gar nicht dazu, etwas dazu zu sagen, da hatte er schon weitergedreht. Und dann habe ich gebetet: Herr, schenk mir doch nochmal eine Chance, dass ich noch etwas dazu sagen kann. Und dann drehte er den Sendersuchlauf wieder zurück und hielt wieder einen Augenblick an bei diesem Sender, der einen Gottesdienst übertrug. Und ich konnte dann sagen: Ach, warten Sie doch mal eben und lassen Sie den Sender noch mal einen Augenblick laufen. Und auf diese Art und Weise haben wir die Busgesellschaft dann doch noch Wesentliches von einem Gottesdienst mitbekommen. Der Auftrag Gottes mit der größten Nummer, der ist sicher der, der sich für uns Heslinger mit den Namen Hans-Hermann Heldberg, Johnny Wiegers, Bernd Müller und einigen anderen verbindet. Da haben junge Leute den Auftrag gespürt: Ich soll aus dem Boot meiner Sicherheiten aussteigen und Missionar werden. Und sie haben nicht gesagt: Das ist mir eine Nummer zu groß, sondern sie haben das getan, sie haben das gewagt. Sie haben gewagt, alles aufzugeben und sich auf den zu verlassen, der sie beauftragt hat. Und sie haben erlebt, dass sie mit allem versorgt worden sind, was sie brauchten. Und auch heute noch gibt es Leute, die Aufträge bekommen und nicht sagen: Das ist mir eine Nummer zu groß, sondern die tun, was Gott ihnen aufträgt. Und sie erleben, dass Menschen, die das erfahren, die diese Botschaft bekommen, dass die sich freuen, dass vielleicht sogar irgendwo eine Last abgenommen wird. Und diese Freude, die man dadurch erlebt, dass Menschen dieses Evangelium aufnehmen, die strahlt sozusagen zurück. Die wird wieder zu einer Freude dessen, der diese Botschaft weitergegeben hat. Deshalb horchen Sie doch mal in sich hinein, ob nicht vielleicht auch für Sie Gott einen Auftrag sendet und Sie Freude haben werden daran, diese Botschaft weiterzugeben. Und je regelmäßiger wir unsere Antennen ausstrecken in Richtung Gottes, umso klarer und eindeutiger und verlässlicher werden wir eine Botschaft empfangen. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Freude und Segen. Amen.